Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen,
zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder in unseren Podcast reinhört, in die Folge 118. Und danke auch für eure Geduld in den letzten Wochen nochmal, in denen die Krankheit uns fest im Griff hatte oder ganz besonders dich, Nele. Genau. Wir starten wie immer mit dem geschichtlichen Überblick. Wir befinden uns Ende Sommer 1830 und es gibt nicht so viel Geschichtliches, was wir nicht schon besprochen haben, zu erzählen, außer eine kleine Nebengeschichte, die noch in diesem Sommer passiert, bevor wir zu Abschnitt 29 kommen, der im September 1830 gegeben wurde. Und zwar geht es um eine Frau mit dem Namen Rhoda Greeny. Rhoda Greeny lebte ungefähr 2 Tagesreisen von Fayette entfernt und sie war früher im Jahr 1830 dem Bruder von Joseph Smith begegnet, nämlich dem Samuel, der ihr ein Buch Mormon ausgeliehen hatte. Er hatte gesagt, hier, nimm das ruhig mit nach Hause, lies das und hatte ihr Zeugnis gegeben davon, dass es wahr ist. Aber ihr Mann hatte bisher kein Interesse an dem Buch gehabt und hält es immer noch für Unsinn. Aber Rhoda selbst liest ganz gerne darin und an einem Abend steht Samuel Smith wieder vor ihrer Tür, um wahrscheinlich mal nachzufragen. Rhoda ist im Begriff, dem Samuel das Buch Mormon wiederzugeben und sagt, ich habe sehr gerne darin gelesen, aber es ist nichts für unseren Haushalt. Mein Mann ist absolut nicht dafür und so weiter. Und der Samuel, der kann es aber nicht über sein Herz bringen, ihr das Buch wegzunehmen. Er sagt, wenn sie da gerne drin lesen, dann behalten sie das. Er lädt sie ein, beide, sie und ihren Mann, einfach mal einen Versuch zu machen und darüber zu beten, ob dieses Buch wirklich wahr ist. Später am Abend, als ihr Mann nach Hause kommt, erzählt Rhoda ihm davon. Und erst will der überhaupt nicht darüber beten. Kann man auch verstehen, ne? Wenn man von etwas überhaupt nicht überzeugt ist, dann denkt man, ja, ich weiß das ja schon. Bin mir ja schon sicher, ich muss da nicht noch mal eine Bestätigung für bekommen, dass es Blödsinn ist. Aber sie erzählt ihm, wie beeindruckt sie war von dem Samuel und wie sehr sie ihn mochte und dass sie ihn sehr schätzt und dass sie ihn als sehr guten und richtigen und ehrlichen und aufrichtigen Mann empfunden hat. Und sie sagt, ich bin überzeugt, dass er uns nicht täuschen wird. Also lässt sich John, der Mann von Rhoda, überzeugen und die beiden knien sich hin und beten über das Buch Mormon. Also der John, Rhodas Mann, der hatte noch nie darin gelesen, aber trotzdem hat er gesagt, okay, ich versuche mal den Herrn zu befragen. Und wir wissen nicht genau, wie das passiert, aber während dieses Gebetes erhalten beide tatsächlich ein Zeugnis. Selbst John, der total dagegen war und der auch, wie gesagt, noch nie ein Wort daraus gelesen hatte. Beide sind ganz begeistert und Rhoda behält das, kann es nicht für sich behalten, sondern erzählt ihren ganzen Freunden und ihrer Familie davon, von dem Buch Mormon und von dieser Wiederherstellung. Witzigerweise sind das nicht einfach nur irgendwelche Leute, sondern in dem Kreis ihrer Familie und ihrer Freunde waren 2 Männer, beide noch Führer in der Kirche werden sollten. Nämlich einmal Brigham Young, ihr jüngerer Bruder, der nächste Prophet werden sollte nach Joseph Smith, und sein Freund Heber C. Kimball, der einer der 12 Apostel werden sollte. Kurz darauf befinden wir uns dann auch schon hier im September 1830. Es gibt eine Konferenz am 26. September in Fayette. Auf dieser Konferenz wurde auch über die ganze Geschichte mit dem Hiram Page gesprochen. Und Oliver Cowdery hat dort auch die Leitsätze der Kirche Christi vorgelesen, ein Dokument, um das es ja auch viel Schwierigkeiten gab, aber es wurde dann in der richtigen Form, so wie der Herr es für richtig hielt, korrigiert von Joseph Smith, dort vorgetragen. Und eben kurz vor dieser Konferenz erhält Joseph in Gegenwart von 6 Ältesten der Kirche die Offenbarung, die wir jetzt in Abschnitt 29 finden. Wir wissen nicht genau, welche Ältesten das waren. Es waren auf jeden Fall 6 Zeugen sozusagen mit dabei. Und in dieser Offenbarung, was dann auch auf der Konferenz nochmal besprochen wurde, gibt der Herr viele Antworten auf Fragen, die Mitglieder damals hatten. Es war ja einfach eine sehr junge Kirche und es gab viele Fragen, was auch der Grund war, warum Leute sich an den Hiram Page gewandt haben, unter anderem. Sie hatten nämlich Fragen zu Themen wie persönliche Offenbarung, die geistigen Gaben, die Sammlung Israels und Aufrichtung Zions, den Fall Adams und auch den geistigen Tod und so weiter. Also viele Fragen, die uns auch heute noch beschäftigen. Wir haben aber auch schon viele Antworten bekommen, aber so wie das halt heute auch noch ist, auch wir haben noch viele Fragen und damals war das nicht anders. Und in Abschnitt 29 hat der Herr Joseph viele Offenbarungen gegeben, die für uns heute selbstverständlich sind, aber damals für die Mitglieder ganz besonders wichtig, weil sie zum allerersten Mal hörten.
Genau, und wer sich jetzt den Abschnitt 29 schon einmal durchgelesen hat oder zumindest überflogen, weiß, dass es da um eben diese ganz viele verschiedene Themen geht. Und es ist so, als ob der Herr so ein bisschen auch seinen Plan nochmal durchgeht. Was passiert ist, was schon passiert ist, was noch passieren wird. Und er hat einen besonderen Fokus, zum Beispiel auf die letzte Zeit, das zweite Kommen, das Millennium kommt vor, auch das Gericht. Und in allem, was da so drin steht, ist es immer sehr schön eindeutig dargestellt. Es gibt die Schlechten und es gibt die Rechtschaffenden. Das kommt immer wieder vor und wo jeder hingeht, was er tun soll und so weiter. Was mir aber neben all diesen Wahrheiten und all diesen Informationen, die wir über das ganze Kapitel lesen, aufgefallen ist, ist besonders der Anfang. Im Anfang, in den ersten sieben, acht Versen des Kapitels, geht es vor allen Dingen noch nicht darum, was so passiert ist, sondern auf welche Seite wir gehören. Er spricht nämlich am Anfang über beziehungsweise zu seinen Auserwählten und gibt hier schon ganz viele Antworten darauf, auf nämlich verschiedene Fragen in diesen paar Versen. Und mir ist aufgefallen nämlich drei Dinge, über die ich heute sprechen möchte. Wer sind die Auserwählten oder wie wird man einer von denen? Was sollen die Auserwählten tun? Also die Aufgaben, die sie haben. Und was bekommen die Auserwählten dafür? Welchen Lohn? Und das finden wir alles in diesen paar Versen. Und wenn wir sonst so an Auserwählte denken in anderen Settings, in anderen Bereichen, dann ist es oft so, dass man geboren wird als Auserwählter, dass man irgendeinen besonderen Stand hat und ganz automatisch da so reinkommt. Wir verfallen auch häufig in unserer Wortwahl innerhalb der Kirche dazu, dass wir die Auserwählten gleichzeitig mit den Mitgliedern der Kirche gegenüberstellen. Das stimmt aber nicht ganz. Der Herr sagt nämlich hier zum Beispiel, erklärt das schon in den ersten beiden Versen, er sagt in Vers 1, dass die Auserwählten diejenigen sind, die auf die Stimme Jesu Christi hören. Da könnte man schon mal sagen, ja, das sind diejenigen, die zu Christus in seine Kirche gekommen sind, die darauf gehört haben, das passt schon mal mit Mitgliedern, die sich vor dem Herrn demütigen, sagt er im zweiten Vers. Schon mal direkt nachdem wir wissen, okay, wie man zu einem Auserwählten wird, macht er aber klar, dass das nichts ist, was uns in einem Stand über jemand anderen erhebt, sondern dass zu diesen Auserwählten des Herrn gehört, dass wir demütig sein müssen. Und dass es auch nichts ist, was irgendwie endet, denn im Vers 2 erwähnt er außerdem, dass wir ihm im mächtigen Gebet anrufen sollen. Also das sind so die drei Punkte, die schon zeigen, okay, es geht nicht um einen Stempel, den wir durch die Taufe bekommen, ganz allein. Natürlich geht es um Bündnisse, die wir schließen, aber es geht um jeden, der auf die Stimme Christi hört, der sich demütigt und der ihm im Gebet anruft. Und ich möchte hinzufügen, dass der Herr mit Sicherheit meint, das nicht nur einmal zu tun, sondern weiter sein Leben so zu verbringen. Mir ist in diesem Zusammenhang direkt eine Ansprache in den Sinn gekommen, aus der letzten Generalkonferenz von Brett Wilcox. Er hat dort zur Jugend gesprochen und über ihr edles Erstgeburtsrecht. Hier geht es auch so ein bisschen um Auserwählte und was das bedeutet für jeden Einzelnen. Und in seiner Ansprache spricht er von einer anderen Seite ein bisschen darüber. Nicht darüber, dass wir uns erheben erst einmal so als Auserwählte, sondern er spricht die Sorge der Jugend an. Und ich glaube, dass wir aber letztendlich das alle so kennen, warum wir als Heilige der letzten Tage ganz anders leben müssen und viel mehr erwartet wird von uns als von anderen Menschen. Das ist wohl eine Frage, die Jugend sehr rumtreibt und das kann ich verstehen. Es ist schwer in einer Zeit, wo man ganz besonders dazugehören will, herauszustechen als jemand, der anders lebt. Und Präsident Nelson hat dazu etwas gesagt, das Elder Wilcox hier zitiert, nämlich, wenn wir unsere sittliche Entscheidungsfreiheit ausüben, um Bündnisse mit Gott zu schließen und zu halten, werden wir zu Erben des immerwährenden Bundes, den Gott mit unseren Vorfahren in jeder Evangeliumszeit gemacht hat. Anders ausgedrückt, wir werden zu Kindern des Bundes. Dadurch heben wir uns ab. Dadurch haben wir Zugang zu denselben Segnungen, die unsere Vorväter und Vormütter empfangen haben, einschließlich eines Erstgeburtsrechts. Also es geht hier auch nicht um eine exklusive Geburt oder eine Bevorzugung oder einen Stand, der uns zu Auserwählten macht. Wie wir schon gehört haben, es geht darum, dass diejenigen auf den Herrn hören, demütig sind, Gebet erfüllt und dass wir zu Auserwählten werden, indem wir Bündnisse eingehen mit dem Herrn und diese auch halten weiterhin und dass das von uns ein anderes Leben verlangt. So, und wenn wir jetzt Auserwählte sind, wenn wir durch unsere Bündnisse, dass wir den Herrn gehört haben, zu ihm gekommen sind und Bündnisse mit ihm eingegangen sind, nun zu den Auserwählten gehören, bespricht Elder Wilcox hier mit den Jugendlichen auch noch einmal, und das finde ich sehr wichtig, deswegen gehen wir das auch noch mal mit durch, was das eigentlich bedeutet. Er hat hier verschiedene Fragen. Er sagt, bedeutet euer Erstgeburtsrecht, dass ihr besser seid als andere? Haben wir ja schon geklärt, ich lese es trotzdem noch mal vor. Nein. Aber es bedeutet, dass man von euch erwartet, anderen zu helfen, besser zu sein. Und ich würde hinzufügen, dass wir auch selbst immer daran arbeiten sollten, besser zu werden und nicht davon auszugehen, dass wir es deswegen schon sind. Er fragt, bedeutet euer Erstgeburtsrecht, dass ihr auserwählt seid? Ja, aber nicht, um über andere zu herrschen. Ihr seid auserwählt, ihnen zu dienen. Ich musste da an die vorletzte Folge denken, als wir über Berufungen gesprochen haben. Dass uns das so schnell passiert, ohne böse Absicht, dass wir der Meinung sind, dass wir bestimmte Aufgaben bekommen, weil wir das besonders toll können und dass uns das so, ach ja, wie schön, so eine Ehre, diese und große Aufgabe, diese große Berufung vielleicht zu bekommen. Ich glaube, das schleicht sich schneller ein, als man das manchmal so zugeben möchte. Und ich glaube, es ist auch nicht falsch zu sehen und zu fühlen, dass der Herr Potenzial in uns sieht und dass der Herr sagt, ja, du hast einen bestimmten Punkt, ich vertraue dir. Aber ich gebe dir das, um zu lernen und um zu dienen vor allen Dingen. Das ist etwas, was wir auch im Sinn behalten müssen, wenn wir über Auserwählte sprechen. Das ist ja etwas, was ganz, ganz viel in der Kirche vorkommt, dass ganz oft der Jugend gesagt wurde, du wurdest auserwählt, zu dieser Zeit auf der Erde zu sein. Du wurdest auserwählt, das und das zu tun. Ihr wurdet aufbewahrt für diese Zeit. Und das ist richtig. Nur das wurden ja auch alle anderen, die zu dieser Zeit jetzt hier sind. Das macht noch nicht den Unterschied. Und der Elder Wilcox sagt hier etwas, was ich schon ein bisschen erwähnt habe gerade, aber was ganz, ganz wichtig ist. Er fragt, ist euer Erstgeburtsrecht ein Beweis für Gottes Liebe? Und ich möchte hinzufügen, vielleicht auch, dass wir vielleicht denken, eine exklusive Liebe zu haben. Ist, dass ich in der Kirche aufgewachsen bin und vielleicht geboren wurde in die Kirche, dass ich überhaupt die Kirche kennengelernt habe, ist das ein Beweis dafür, dass Gott mich nicht nur liebt, sondern mich vielleicht ein bisschen mehr liebt oder so, als andere Leute, die das nicht haben? Das ist es nicht. Und er sagt, natürlich ist es ein Beweis dafür, dass du von Gott geliebt wirst, aber das werden auch alle anderen. Und er sagt, es ist aber vor allen Dingen ein Beweis dafür, dass er dir vertraut, dass du die Aufgaben, die er für dich hat, annimmst und gut erfüllst.
Ich glaube, dieser Gedanke, ich werde mehr geliebt, wenn ich das tue, was der Vater im Himmel sagt, das ist ein bisschen der Wunsch nach Belohnung so ein bisschen, aber nicht im Sinne von, ich will für das, was ich mache, belohnt werden, sondern zu hoffen, dass das, was wir tun, dass es uns besser dastehen lässt oder ne, dass jemand da ist, der sagt, ich liebe dich jetzt einfach mehr, weil du tust das, was ich sage und deshalb wirst du belohnt mit mehr Liebe, mit mehr Zuwendung, mit mehr Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das kommt, das ist unsere Familien geschuldet, die einfach nicht vollkommen sind. Unserer Unvollkommenheit geschuldet und der Unvollkommenheit unserer Eltern und den Menschen, die um uns herum sind. Weil ich glaube, dass wir alle in mindestens, also in ein paar Bereichen, dieses Gefühl haben, dass wir perfekt sein müssen, um geliebt zu werden. Oder nicht perfekt, aber besser sein müssen. Und zum Beispiel, wenn wir arbeiten gehen und auf der Arbeit sind, dann werde ich von meinem Chef mehr geliebt oder mehr gemocht, wenn ich das tue, was er sagt, wenn ich pünktlich bin, wenn ich die Regeln halte sozusagen und meinen Job gut mache. Und das ist wahrscheinlich ein relativ normales Gefühl sozusagen als Chef, dass du diejenigen lieber magst, die halt das tun, was sie sollen. Und deshalb ist es, glaube ich, so ein bisschen schwierig zu verstehen oder zu fühlen, diese Liebe, die einfach immer da ist. Und das eliminiert eigentlich halt auch die Angst davor, nicht mehr geliebt zu werden. Weil wir denken halt, wenn wir das nicht mehr machen, dann werden wir weniger geliebt. Und auch wenn ich da gefühlsmäßig noch nicht so ganz angekommen bin, dass ich mich immer und egal was passiert, geliebt fühle vom Vater im Himmel, ist das doch etwas, was ich sehr, sehr schätze und was, von dem ich auch ein Zeugnis habe, auch wenn, wie gesagt, halt ich mich nicht immer so fühle. Ich glaube, das liegt nicht am Vater im Himmel, sondern es liegt eher an mir, dass ich mich nicht immer so fühle. Und trotzdem ist es ja nicht so, dass wir nicht belohnt werden, wenn wir die Sachen tun, die er sagt. Also wir das werden stimmt. halt auf andere Art und Weise belohnt. Das ist eigentlich doppelt cool, weil wir haben die Liebe sowieso. Das ist einfach, da können wir nichts für, egal was wir machen. Wir können nichts tun, was uns davon trennt, von dieser Liebe. Aber wenn wir das machen, dann bekommen wir noch Segnungen obendrauf sozusagen. Das ist eigentlich doppelt cool.
Ja, wir leben in einer Welt, in der das so das Prinzip ist, ne? Ja. Vielleicht jetzt nicht direkt Liebe, aber Anerkennung auch, was wir ja häufig mit Liebe verwechseln. Die Anerkennung zu bekommen auf der Arbeit, in unserem Umfeld, bei Nachbarn, was weiß ich, durch das, was wir tun. Das einfachste Beispiel ist Social Media, mit dem unsere Kinder jetzt aufwachsen. Wir sind ja noch die, die es erst später als Jugendliche, wo wir schon so ein bisschen Stabilität in unserem Charakter vielleicht hatten, kennengelernt haben. Aber diejenigen, die damit aufwachsen, die wachsen damit auf, wenn ich ein tolles Reel liefere, kriege ich ganz viele Likes und noch mehr Leute sehen mich. Und das ist, ich liefere und ich werde geliebt. Es ist ja nicht mal eine, ich muss daran denken, was für ein Unterschied das schon ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Es hat alles so mit Facebook zum Beispiel angefangen eher. Das ist ja jetzt schon fast eingestaubt heute. Aber da gab es die Daumen. Da gab es den Daumen hoch am Anfang nur. Und jetzt hast du die Herzen. Bei Instagram zum Beispiel. Aber auch bei Facebook generell kannst du ja verschiedene Sachen machen. Aber bei Instagram hast du zum Beispiel die Herzen. Was das schon für ein Wechsel ist, ne? Von finde ich gut, ich gebe dir Liebe dafür. Also auch wenn es nur so ein kleines Symbol ist. Aber es ist ja ein gutes Symbol dafür, wie die Gesellschaft heute funktioniert, in der wir leben und in der unsere Jugend, unsere Kinder, zu der Elder Wilcox hier ja spricht, aufwachsen. Und wie gefährlich das auch ist. Genau das nämlich zu lernen. Ich liefere und dann werde ich nur geliebt. Und dann kann ich verstehen, dass man sich sagt, hä? Warum muss ich das und das machen? Warum muss ich mich an die Gebote halten? Warum muss ich mich an für eine starke Jugend halten? Warum muss ich jeden Sonntag dies machen, jeden Morgen Seminar? Und am Ende werden aber alle gleich geliebt.
Ja, warum? Nur um geliebt zu werden, genau.
Genau, ja. Das kann ich schon verstehen, dass das zu Missmut
ungerecht
führt. Oder zu Fragen, ja, genau. Ne?
Ja.
Und das ist halt
fühlt sich jedenfalls ungerecht an, ne? Ja. Weil man denkt, Liebe ist eben die Belohnung dafür.
Genau. Und das ist, was hier verstanden werden muss. Und weswegen ich diese Ansprache so genial finde, die Elder Wilcox hier gehalten hat. Und er sagt nämlich zu dieser Liebe, er sagt, es ist eine Sache, geliebt zu werden, und ist eine völlig andere Sache, vollstes Vertrauen zu genießen. In dem Wegweiser für eine starke Jugend heißt es, der Vater im Himmel vertraut dir. Er hat dir große Segnungen geschenkt, darunter die Fülle des Evangeliums und heilige Handlungen und Bündnisse, die dich an ihn binden und seine Macht in dein Leben bringen. Mit diesen Segnungen geht zusätzliche Verantwortung einher. Er weiß, dass du in der Welt Gutes bewirken kannst, und das erfordert in vielen Fällen, dass du dich von der Welt unterscheidest. Er sagt also, es geht hier nicht nur um die Liebe, die Gott für jeden hat. Es geht einen Schritt weiter, wenn wir Bündnisse eingehen, wenn wir zu den Auserwählten gehören, wenn wir dieses Erstgeburtsrecht nutzen, das uns gegeben wurde in der Kirche, dass wir ein besonderes Vertrauen vom Herrn bekommen. Und in Lehre und Bündnisse 24, um darauf zurückzukommen, sagt der Herr auch nämlich, was wir tun sollen mit diesem Vertrauen, was er von uns erwartet. Er erwähnt zum Beispiel in Vers 3, dass wir von unseren Sünden umkehren sollen und aber auch, dass wir dann daran denken sollen, nicht weiter zu sündigen. Man liest da vielleicht schnell drüber, ja, wir sollen nicht sündigen, abgehakt, ist klar, hat er schon ganz oft gesagt. Was ich aber wichtig finde, ist hier die Unterscheidung. Er vergibt erst einmal die Sünden, aber er sagt dann, denkt daran, nicht mehr zu sündigen. Das heißt, auserwählt zu sein in seinem Werk ist kein Freifahrtschein dafür, einfach weiter zu sündigen. Ich bin jetzt auserwählt, ich habe meine Bündnisse geschlossen, ich bin safe. Darum geht es nicht. Wir müssen trotzdem noch Sünden vermeiden und umkehren, wenn sie doch passieren. Das ist immer weiter von uns verlangt. In Vers 4 erwähnt er, dass von uns verlangt wird, dass wir das Evangelium predigen. Und er sagt sogar, wir sollen das Evangelium laut predigen. Das fand ich ganz interessant. Ich glaube nicht, dass er meint, wir sollen schreiend durch die Straßen rennen. Ich muss daran denken, dass es in meiner JHE-Zeit noch Straßenpredigten gab. Das macht man ja heute so nicht mehr. Wo wir einfach uns auf die Einkaufsstraße gestellt, also ich habe das nie gemacht, ich fand das furchtbar schlimm, aber die Missionare und ich war dabei, ich habe meistens im Chor gesungen, da war ich ganz sicher so, aber die Missionare haben sich so Getränkekisten mitgenommen, die mitten in die Einkaufsstraße gestellt, sich draufgestellt und laut losgepredigt. Ich fand das furchtbar peinlich, aber ein paar Leute sind auch stehen geblieben. Ich hätte es für mich furchtbar gefunden, das machen zu müssen. Ich bewundere vielmehr, dass die Missionare den Mut hatten, das zu tun an dieser Stelle. Es ist heute nicht mehr so üblich, ich glaube, es ist auch nicht so effektiv gewesen, wieso auch immer das abgeändert wurde. Aber daran musste ich zuerst denken. Aber ich glaube, das ist nicht gemeint. Ich glaube, der Herr meint hier, dass wir unerschrocken sein sollen. Dass wir uns nicht zurückhalten sollen oder schämen sollen für das Evangelium oder für uns, die wir über das Evangelium sprechen. Keine Angst haben sollen davor, verurteilt zu werden oder irgendwie unpassend zu sein und nicht zurückzuschrecken. Ich glaube, das meint er mit laut. Und das ist schon schwer genug. Das ist mindestens genauso schwer, als sich auf so eine Kiste zu stellen. Vor Leuten, die du nie wieder siehst. Aber unerschrocken zu sein, vor meinen Nachbarn, vor meinen Freunden, das ist nochmal eine ganz andere Kategorie an Mut, die es da erfordert. Aber das sollen wir tun. Und damit geht einher, dass er uns auffordert in Vers 7, dass wir als Auserwählte die Aufgabe haben, die anderen, die weiteren Auserwählten zu sammeln. Also die Sammlung Israels voranzubringen. Elder Wilcox hat einen ganz tollen Vergleich gebracht in seiner Ansprache. Er sagt, es ist eigentlich, unser Leben ist wie eine Fahrt auf einem Kreuzfahrtschiff. Und auf einem Kreuzfahrtschiff gibt es verschiedene Akteure. Also wir haben Jesus Christus, der ist wahrscheinlich der Kapitän. Vielleicht ist der himmlische Vater, so genau beschreibt er das nicht, ich will das ein bisschen weiter ausführen. Der himmlische Vater ist vielleicht so der Inhaber der Kreuzfahrtschiffgesellschaft und hat so die ganzen, überblickt das alles so. Und dann gibt es Passagiere und es gibt die Besatzung. Die Auserwählten, wir mit dem Erstgeburtsrecht, die wir was tun sollen, von denen etwas verlangt wird, wir sind die Besatzung auf diesem Schiff. Wir sind keine Passagiere, die sich ausruhen können. Wir sind aber auch keine Privilegierten, die in der ersten Klasse sich irgendwie zurücklehnen können. Wir sind die, die dafür zuständig sind, dass das Schiff läuft, dass es den Leuten gut geht, die dort als Passagiere sind. Und wir haben verschiedene Aufgaben und Verpflichtungen. Unser Kapitän übergibt uns Verantwortung und erwartet auch Dinge von uns. Und dann könnten wir hier jetzt wieder an den Punkt kommen, warum? Warum muss ich die ganze Zeit arbeiten?
In der Sonne liegen.
Ich will nur in der ersten Klasse auf meiner Sonnenliege liegen. Ja. Vielleicht mal in den Pool springen und einen Mocktail trinken. Irgendwie
so. Ja, genau.
Und manchmal fühle ich mich im Leben auch so. Ich liebe das Evangelium. Aber ich habe oft so Momente, wo ich denke, meine Güte, warum muss es die ganze Zeit anstrengend sein? Mhm. Warum muss man immer irgendwas tun? Ich tue das dann auch und ich versuche mich weiterzuentwickeln, aber in meinen dunkelsten Momenten habe ich auch solche Gedanken, dass ich denke, nee, ich will jetzt einfach mich nur zurücklehnen auf meiner Sonnenliege und ausruhen.
Alles und ich glaube, das kennt jeder von uns. Verantwortung mal von sich schmeißen.
Ja, richtig. Und das ist wirklich anstrengend, ob jetzt in Bezug auf die Kirche oder im Alltag für die Familie. Es ist anstrengend, ständig Verantwortung tragen zu müssen. Und ich muss daran denken, mir ist das eben eingefallen, als Aileen etwas gesagt hat, fiel mir dieses Gleichnis ein mit dem verlorenen Sohn. Dass wir häufig uns nur betrachten, dass der Sohn, der weggegangen ist von seinem Vater, zurückkommt und voller Liebe wieder aufgenommen wird. Ich glaube, es war Jeffrey R. Holland, ich habe eine Ansprache über den anderen verlorenen Sohn gehalten, wo es um denjenigen ging, der die ganze Zeit da war, für den kein Fest gemacht wurde, der aber die ganze Zeit Verantwortung und Aufgaben übernommen hat und der da stand und sagte, warum? Wir haben da eben schon drüber gesprochen. Warum habe ich die ganze Zeit gearbeitet und der wird genauso geliebt wie ich? Warum? Hm. So fühlen wir uns immer mal wieder bestimmt. Die Sache ist aber, wenn wir zu dem Vergleich mit dem Kreuzfahrtschiff zurückkommen, ist, dass die Besatzung nicht nur Aufgaben hat, sondern sie bekommt auch eine Vergütung für das, was sie tut. Letztendlich bekommen wir, wenn dieses Leben vorbei ist, eine Vergütung, sozusagen ein Gehalt als Besatzung auf diesem Kreuzfahrtschiff. Wir können einen Lohn dafür erwarten. Außerdem haben wir, während wir mit diesem Kreuzfahrtschiff unterwegs sind, eine Anleitung, eine Art Ausbildung und Sicherheiten, was wir zu tun haben und nicht einfach da rumzusitzen und zu denken, ja, ich weiß gar nicht, was ich mit meinem Tag anfangen soll. Ich weiß gar nicht, wo diese Fahrt hingeht. Wir haben eine Anleitung, die der Herr uns gibt. Und auch wieder in Lehre und Bündnisse hat der Herr hier etwas genau zu diesem Punkt gesagt. Ich habe eben ein paar Mal, glaube ich, Abschnitt 24 gesagt. Es handelt sich natürlich um Abschnitt 29. Und wir lesen hier die Segnungen, die der Herr für die Auserwählten bereithält, hier auf dem Erdenleben und auch danach. Und er sagt zum Beispiel, dass der Herr mitten unter uns sein wird. In Vers 5. Was für uns bedeutet, dass wir Trost haben, wenn es mal schwer ist. Dass wir Antworten finden im Evangelium. Dass wir Führung bekommen können, wenn wir nicht weiter wissen. Das ist etwas, was mit unserer Verantwortung aber auch uns gegeben wird. Dass wir hier schon Hilfe haben, die Passagiere nicht haben, aber die Besatzung schon. in Vers 6 spricht er davon, dass den Gläubigen die, ihre Bitten, ihre Wünsche erfüllt werden. Wir und unsere Bedürfnisse sind dem Herrn wichtig und er wird uns, wenn es rechtschaffen ist, geben, was wir uns wünschen. Außerdem gibt es natürlich die Segnungen, die wir nach diesem Erdenleben bekommen. Er erwähnt, dass er unser Fürsprecher sein wird beim Vater, wenn eines Tages über uns gerichtet wird. Oder dass wir Erben des Reiches werden. Dass wir nämlich nicht nur Errettung, sondern auch Erhöhung bekommen. Im Vergleich zu denjenigen, die hier nicht zur Besatzung gehört haben. Oder sich nicht bis zum Ende an ihre Aufgaben, ihre Verantwortungen gehalten haben. Und Ella Wilcox sagt hier zu den Jugendlichen zu dem Punkt, eure Vergütung ist nicht bloß eine Wohnung im Himmel und goldgepflasterte Straßen. Es wäre dem himmlischen Vater ein leichtes, euch einfach alles zu geben, was er hat. Er möchte euch aber helfen, alles zu werden, was er ist. Gewiss wird euch durch eure Verpflichtung mehr abverlangt, denn so macht Gott eben mehr aus euch. Das ist der wichtige Punkt. Wir haben die Möglichkeit, nicht einfach nur mit einer Handvoll Geld für unsere Besatzungsarbeit von Bord zu gehen. Wir haben die Möglichkeit, selbst Kapitän zu werden, selbst Inhaber von verschiedenen Schiffen von dieser Gesellschaft. Wir haben die Möglichkeit, ein Gott zu werden.
Ich finde das so interessant, weil man hat oft diese Vorstellung vom Himmel als eben genau so ein Ort, eine erste Klasse Liege auf dem Kreuzfahrtschiff. Ne? Das ist ja irgendwie das, was, glaube ich, auch so auch außerhalb unserer Kirche als Himmel verstanden wird. Etwas, wo wir einfach ausruhen. Und oft wird dieses Ausruhen verstanden als Ausruhen. Wir sitzen rum und essen leckeres Essen. Es gibt ja diese Bilder von den griechischen Göttern, ne, die Wein trinken und sich vollstopfen mit köstlichem Essen und irgendwie so halb im Delirium einfach nur liegen und nichts tun und so oft von oben herabblicken. Und wie gesagt, wir lesen ja auch immer wieder, dass wir davon ausruhen werden. Und das ist diese Ruhe geben wird. Aber es ist eben eine andere Ruhe. Ich bin davon überzeugt, dass es eben nicht so ist, dass wir als Götter später das tun, dass wir einfach nur rumliegen und ne, auf der Liege mit einem Mocktail sozusagen, also einfach nur das Leben genießen in dem Sinne, was man denkt, man genießt das Leben, es ist einfach nur Entspannung. Und weil wir sind dafür zu komplex. Wir sind keine Wesen, für die das gut ist. Also nicht nur für die das gut ist, sondern wir genießen das noch nicht mal. Wir mögen, also das, jedem von uns ist das vielleicht noch bekannt von damals, als wir in der Schule waren. Und nach den Sommerferien denkt man so, ach, jetzt freut man sich schon wieder auf die Schule. Und man denkt, oh Mann, jetzt, gerade wenn es Sommerferien waren, wo man nicht viel unterwegs war, wo man keine 2 Urlaube und noch eine Jugendfahrt gehabt hat oder sowas, sondern wo man wirklich, man hat sich ab und zu mal mit Freunden getroffen und ansonsten hat man halt einfach im Garten vielleicht gespielt oder drin oder was auch immer. Man hat so versucht, sich die Zeit zu vertreiben und irgendwann denkt man, oh nee, jetzt brauche ich mal wieder Struktur, ich brauche mal wieder was zu tun, ich brauche mal wieder Herausforderungen. Ich möchte mich jetzt endlich mal wieder weiterentwickeln. Ich meine, das sagt man nicht als Kind, aber es sind so diese Gefühle, die man halt hat.
Und das stimmt, ja.
Und ich glaube, nach ein paar Tagen schon, spätestens nach ein paar Wochen auf dem Kreuzfahrtschiff in dieser Position oder in diesem Leben, ist man nicht mehr glücklich. Und der Vater im Himmel weiß das. Wir brauchen etwas zu tun und Arbeit. Wir brauchen etwas, was wir schaffen können. Einen Ertrag unserer Hände. Und das ist auch das, was der Bruder des verlorenen Sohns bekommt. Ne? Also weil man kann eigentlich denken, ja, der hat jetzt hier sein Leben so gelebt, wie er wollte, hat alles verprasst. Und man denkt dabei, der hat den Spaß seines Lebens gehabt. Hatte er ja gar nicht. Es ging ihm ja dann auch, ne, vielleicht für eine Weile. Und dann ging es ihm ziemlich schlecht. So schlecht, dass er seinen Stolz echt geschluckt hat und wieder zurück zu seinem Vater gegangen ist und gesagt hat, boah, ich mache alles, um hier nur der Diener sein zu können. Und man könnte denken, der nicht verlorene Sohn, der muss dann auch noch das übernehmen, was der Vater hat, weißt du? Der muss dann auch noch weiterarbeiten, der kann dann nicht einfach entspannen, sondern er übernimmt dann das, weil der Vater sagt, ja, du wirst irgendwann all das haben, alles dies wird dir gehören. Und dann könnte man denken, boah, ist ja noch mehr Arbeit. Toll, als Herr dieses Hauses. Aber das ist eben genau das, was uns erfüllt. Etwas zu haben, eine Arbeit zu haben, für die es sich lohnt zu arbeiten, die uns dazu bringt, uns weiterzuentwickeln, die uns fordert und wo wir sehen, wie wir wachsen und was wir erreichen können, was wir schaffen können. Und ich glaube, das ist auch für den Vater im Himmel so so wundervoll daran. Und nicht nur uns selbst wachsen zu sehen, sondern wenn wir jetzt daran denken, dass wir wie der Vater im Himmel selbst werden können, unsere Kinder auch. Das ist auch das, was ja so erfüllend ist, daran Kinder zu haben, unter anderem. Dass man sieht, wie sie aufwachsen und wie sie sich entwickeln und wie sie Fortschritt machen. Das ist auch so wundervoll, einfach dabei zu sein, dass sich das lohnt, die ganze Arbeit, die man dafür reinsteckt. Und so ist das wahrscheinlich auch, oder sehr wahrscheinlich auch, in der Ewigkeit.
Ich musste daran denken, dass es auch wissenschaftlich nachgewiesen wurde, dass in Zeiten von Inaktivität, ob es Langzeitarbeitslosigkeit ist, ob es Krankheit ist, die einen irgendwie zwingt, inaktiv zu sein, oder die Zeit um die Corona-Pandemie, wo viele nicht aus ihrem Haus konnten, dass in diesen Zeiten besonders häufig Depressionen aufgetreten sind.
Ja.
Man fragt sich oft, warum gibt es so viel Depressionen heutzutage? Und ja, man könnte auch sagen, es hat bestimmt auch seinen Anteil, dass es heute erst anerkannt ist, dass es mehr darüber gesprochen wird, dass nicht so eine Scham da drauf liegt wie früher. Aber es ist auch so, dass wir heute so ein leichtes Leben haben, im Allgemeinen, zumindest in der westlichen Welt, dass wir diese Inaktivität immer häufiger erleben und nichts mit uns anzufangen wissen. Und nicht sehen, dass man etwas geleistet hat, dass man jemand geworden ist, dass man etwas geschafft hat. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir als Passagiere auf diesem Kreuzfahrtschiff sitzen und nach einem Monat Inaktivität uns vielleicht auffragen, so, warum bin ich hier? Was soll das Ganze? Und das sind die Fragen des Lebens für die Menschen, die das Evangelium nicht haben. Warum das Ganze? Für wen mache ich das denn? Für wen bin ich hier? Was soll ich überhaupt tun? Und wir haben die Antworten und diesen Trost und diese Führung und nicht diese Frage, was wird, woher wir kommen. Wir wissen all diese Dinge.
Ja, oft denken wir, dass Glücklichsein dieses Leisure Life ist, dieses lockere Leben, und deshalb, das ist ja auch so das Bestreben der Menschheit. Ne, alles, was wir versuchen, ist um nichts tun zu können, so ein bisschen. Also die ganzen Maschinen, die wir erfunden haben und so, und das sind alles richtig, also ich bin so dankbar, dass wir eine Waschmaschine haben, eine Spülmaschine und ein Auto, all diese Dinge, die uns das Leben so erleichtern. Jetzt das Internet, ich denke regelmäßig darüber nach, wie anders das Leben einfach vor noch 50 Jahren war.
Weniger
und dann
schon,
noch weiter zurück, ohne Internet und oder ohne Handy, weißt du, so diese ständige Erreichbarkeit, was uns vieles auch erschwert, aber auch eigentlich das meiste erleichtert. Und unser Bestreben ist irgendwie, unter einer Palme zu liegen und halt eben so Kokosnussmilch zu trinken und einfach nur, das ist so das ultimative Ziel. Und wir denken, das ist das, was uns glücklich macht. Aber selbst die Psychologie, also selbst die Wissenschaft der Welt hat herausgefunden, dass das nicht das ist, was uns glücklich macht. Und wir denken, wir wollen glücklich sein, aber selbst, das ist ja das, was man sagt, ich will ja nur glücklich sein. Aber eigentlich ist das, was uns Erfüllung bringt, nicht dieses klassische Bild eben von glücklich sein und alles ist schön und alles ist genauso, wie wir uns das vorstellen, sondern ein Ziel zu haben, eine Bestimmung zu haben oder einen Sinn zu haben, was das Leid, was wir erfahren, nicht eliminiert, sondern was es wert macht. Weil das, wie du schon gesagt hast, dieses Leid und die Schwierigkeiten, die wir haben, die sind das, was uns dazu bringt, zu wachsen. Und wir wollen eigentlich nicht wachsen. Wir brauchen einen Zweck und wir brauchen ein Ziel. Und das ist eben das, was der Vater im Himmel uns gibt.
Und deshalb sollten wir es nicht falsch verstehen, was der Herr von uns als Auserwählte möchte oder was es bedeutet, Auserwählter zu sein. Wir sind nicht dafür auserwählt, über andere zu herrschen. Wir sind auch nicht dafür auserwählt, die Esel zu sein, die ganze Arbeit tun. Wir sind dafür auserwählt, jemand zu werden, das zu werden, was er sein kann. Und darin Führung zu haben, im Leben Freude zu haben und auch anschließend im ewigen Leben Freude zu haben. Denn unsere Arbeit auf dem Kreuzfahrtschiff ist nicht nur eine Kurzzeitbeschäftigung, es ist eine Ausbildung. Es ist eine Vorbereitung darauf, einmal Kapitän werden zu können auf unserem ganz eigenen Schiff.
Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.